Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ein anderer von uns, weil wir immer wieder diese Anfechtungen haben, Situationen haben, die unsere Freude rauben wollen. Und da müssen wir gut bewaffnet sein, damit wir diese Anfechtungen auch überwinden und diese Freude, die eine Frucht, eine Eigenschaft der Frucht des Heiligen Geistes ist, nicht verlieren. Jana, wenn du reinklickst, dann habe ich die Möglichkeit. Jawohl. Dieses Thema gliedern wir wie folgt auf. Einleitung. Unter der Einleitung wollen wir eine kurze Bestandsaufnahme zusammenstellen und sehen, wie schaut es aus im Leben der verschiedenen Menschen, was Freude anbetrifft, wo die Freude eigentlich überhaupt herkommt. Wir haben in unserem Info- und Austausch ein Thema gehabt, da wart ihr alle oder fast alle sehr fleißig mit dem Antworten. Wir wissen, dass die Freude stark mit der Hoffnung zusammenhängt. Wenn man jemanden sieht, der sehr betrübt ist, der bereits aufgegeben hat oder kurz davor steht, aufzugeben, dann sagt er, ja, der Fall ist hoffnungslos. Oder noch schlimmer, ich bin eigentlich ein hoffnungsloser Fall. Was soll ich noch hoffen? Wenn die Hoffnung nicht mehr da ist, wird schwierig bzw. geht nicht mehr. Das Einzige, was man machen kann, und solange der Mensch noch atmet, versucht man ihm gewisse Hoffnung zu geben. Und das Wort gewisse könnte man uns auch beleuchten nachher. Was ist das? Hoffnung. Und im zweiten Punkt wollen wir uns anschauen, ob die Lebensfreude ein Phantom ist, also nur bla bla bla, eigentlich gibt sie nicht. Oder manche Leute versuchen, diesem Phantom nachzujagen. Gestern Abend waren wir in einer Runde und da sagt einer, ich muss meine Freude in dem jeweiligen Augenblick, jetzt und gleich, maximieren, weil ich nicht weiß, was in der nächsten Minute passiert. Was ist in der nächsten Stunde passiert? Was ist morgen? Ich muss immer mein Glück, meine Freude jetzt maximieren. Da kann man auch lange darüber diskutieren, wie man seine Freude maximiert in dem jeweiligen oder im jetzigen Augenblick. Klar, wenn ich nicht weiß, was in den nächsten Stunden passiert und keine Hoffnung habe, da haben wir auch über das Wort sichere Hoffnung. Gut, wenn wir ein Thema vorbereiten, dann ist man eigentlich Tag und Nacht mit dem Thema beschäftigt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er eine sichere Hoffnung hat für morgen und übermorgen und vielleicht auch für später. Und da war die Antwort, das ist ein Widerspruch an sich, eine sichere Hoffnung. Entweder eine Hoffnung und Hoffnung ist nie sicher. Und da habe ich ihm gesagt, du hast absolut recht. Eine sichere Hoffnung ist ein Widerspruch an sich. Und ich muss immer aufpassen, mit wem ich rede. Eine sichere Hoffnung gibt es für die Gläubigen. Für die Ungläubigen gibt es sie nicht. Genauso mit dem Glauben. Die Weltsprache oder die normale Sprache, die bekannt ist, sagt man, Glauben heißt nicht wissen. Das Wort Gottes sagt, Glauben heißt Wissen. Und so ist es mit der Hoffnung. Ja, dann hoffen wir mal. Bedeutet, schauen wir mal, dann sehen wir schon, ob es kommt oder nicht. Aber die Hoffnung im biblischen Sinne ist eine sichere Hoffnung. Andere Übersetzung heißt eine lebendige Hoffnung. Eine weitere Übersetzung heißt eine Lebenshoffnung. Und deshalb müssen wir aufpassen, was wir dann sagen und mit wem wir sprechen, weil oft die Menschen das nicht verstehen, was wir meinen. Und am Ende wollen wir uns, Jana, nochmal kurz reinklicken bitte. Jawohl. Wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wir die wahre Lebensfreude finden. Diese Frage werden wir beantworten, und zwar anhand von dem ersten Kapitel von dem ersten Petrusbrief. Viele Menschen klagen darüber, dass sie keine Lebensfreude mehr haben oder zumindest, dass sie die Freude meist in ihrem Leben fehlt. Die fehlende Lebensfreude ist bei älteren Menschen häufiger festzustellen als bei jüngeren und hängt unmittelbar mit der Hoffnungslosigkeit zusammen. Die Hoffnungslosigkeit wird in jüngeren Jahren durch die Ablenkung der Lebensherausforderungen in der Schule, dem Studium, der Ausbildung, in der Ehe, in der Familie und im Beruf in den Hintergrund gedrängt. Als junger Mensch ist man mit so vielen Dingen beschäftigt, da denkt man, man hat noch alle Zeit der Welt, es stehen so viele Aufgaben an, man will in der Schule vorwärts kommen oder im Studium, da steht die Partnerschaft an oder ist sie schon da, die Kinder. Und dann hat man immer wieder Etappen vor sich. Man hofft auf irgendwas, was in der Zukunft ist. Die Hoffnung immer etwas Zukünftiges. Und die jungen Menschen haben bekannterweise längere Zukunft vor sich als ältere. Und somit haben sie weniger ein Problem mit der Hoffnungslosigkeit als ältere Menschen. Wenn diese Ablenkung nicht mehr greift, wird häufig die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt. Das passiert auch bei Jüngeren oder im mittleren Alter, dass auch diese ganzen Ablenkungen und anstehenden Aufgaben nicht mehr greifen und dann fängt man an, schon frühzeitig nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Deshalb wollen wir heute studieren, was Gott in seinem Wort zu diesem Thema sagt und verstehen, was wahre Lebensfreude ist, wie diese in unserem Leben wirksam ist, weil wir müssen unterscheiden zwischen der Freude, die diese Welt uns gibt, und die wahre Freude, die uns Gott gibt, die ewig ist. Die Freude der Welt hängt immer mit dem Augenblick jetzt und gleich, egal in welcher Situation man sich befindet. Beim Essen, beim Trinken, bei Musik hören, Theater, Sport. Und nicht mal da ist die Freude sicher. Da kommen auch Gedanken und versauen gerade mal in dem Augenblick, wo man sich meint, in Sicherheit zu fühlen. Er ist den Sorgen des Alltages entflohen und sitzt im Theater und hört sich das wunderschöne Stück an und da kommen die Anfechtungen, die Gedanken und da ist die Freude auch da weg. Oder auch beim Sport. Da ist man unterwegs und meint, jetzt werde ich an die frische Luft gehen, Sport treiben und da kommen diese Qualen, diese Gedanken. Und da sehen wir, dass auch nicht mal das sicher ist, dass die Freude im Augenblick gewahrt, geschweige von maximiert werden kann. Grundsätzlich fehlt den Menschen, auch den Jüngeren, immer dann die Lebensfreude, wenn sie sich in einer Situation befinden, in der sie meinen, dass sie keine Hoffnung mehr haben. Nämlich keine Hoffnung darauf, dass sich ihre Situation zum Besseren wenden wird. Dass die momentane Situation schlimm ist, ist gar nicht so dramatisch. Aber wenn man keine Hoffnung auf eine bessere Situation hat, das ist die Dramatik. Ich bin im Loch und komme nicht mehr raus. Das ist unter anderem der Grund, warum die fehlende Lebensfreude bei älteren Menschen häufiger als bei jüngeren vorherrscht. Ältere Menschen denken oft, ich habe meine Kinder großgezogen, sie sind jetzt erwachsen und stehen auf eigenen Füßen. Ich musste mich in vielen schwierigen Situationen zusammenreißen, um sie großzuziehen. Allein dies war meine Antriebskraft, mich am Leben zu erfreuen, zu sehen, wie ich es schaffe, dass sie ihren Weg oder guten Weg finden. Jetzt bin ich älter geworden, diese Aufgabe ist nicht mehr da, aber die schwierigen Situationen sind geblieben, sind sogar noch größer geworden. Ich bin älter und somit gesundheitlich schwächer. Das gilt für jeden von uns, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ja, vielleicht sogar krank. Jeden Tag wache ich mit neuen Plagen auf. Ich frage mich, worüber soll ich mich freuen? Darüber, dass ich die nächste Baustelle in meinem todgeweihten Körper entdecken darf. Diesen Schmerz habe ich bis jetzt nie gehabt. Das kommt noch dazu. Das ist eine schöne Freude, jeden Tag darauf zu warten, dass der nächste Zirkus kommt. Im negativen Sinne. Der eine oder andere ältere Mensch hat sich gewollt oder ungewollt aus dem Arbeitsleben verabschiedet. Rentner geworden. Manche müssen, manche wollen Rentner werden. Damit fallen somit viele Aufgaben weg. Und dieser Mensch sagt Folgendes. Scheinbar werde ich auch da nicht mehr gebraucht. Man stellt fest, er war von früh bis abend gebraucht von Kollegen, von Kunden, von Lieferanten etc. Und jetzt fragt keiner mehr danach. Und zudem bekomme ich viel weniger Geld als vorher. Das kommt obendrauf. Jetzt habe ich mehr Zeit und weniger Geld. Das ist eine wahre Freude. Ich muss meinen Lebensstandard nach unten schrauben. Darauf habe ich gewartet, das ganze Leben, um Rentner zu werden. Und jetzt muss ich mit sowas klarkommen. Hätte ich gewusst, hätte ich gar nicht angefangen zu arbeiten. Mit Kira habe ich heute gehört, als sie das erste Mal da war, sie hat gesehen, dass so viele Stufen da sind, hat sie dem Reinhold gesagt, hätte ich gewusst, dass es so viele Stufen gibt, dann wäre ich gar nicht gekommen. Nun stellt sich für die meisten die Frage, ist das Ergebnis, wofür ich mein ganzes Leben geschuftet habe? Manch älterer Mensch hat seinen Lebenspartner verloren und fragt sich, ob er oder sie sich noch freuen kann. Worüber denn? Jetzt muss ich zum Ende meiner Tage allein bleiben. Der eine oder andere sucht sich einen neuen Partner, wenn der alte Partner nicht mehr da ist. Auch im hohen Alter. In der Hoffnung, dass man dadurch seine Lebensfreude wieder erlangt, die man verloren hat. Und stellt dabei fest, dass sich die Leiden verdoppelt haben. Es ist nicht nur ein kranker Alter, sondern zwei kranke Alte. Und die Lebensfreude dennoch ausbleibt. Er ist dann noch übler geworden. Hier bildet sich der Mensch sehr gern ein, dass er oder sie die Lebensfreude vor dem Weggang des Ehepartners hätte. Ja, vorher war er eigentlich sehr fröhlich, der überlebende Lebenspartner, der jetzt keine Freude mehr am Leben hat. Weil jetzt bin ich immer traurig, weil mein Lebenspartner weg ist. Da hat uns Christian letzte Woche einen Film empfohlen über einen bekannten Schauspieler, der seinen Lebenspartner verloren hat. Und er hat so ein elendes Leben. Ich weiß nicht, wie der Film heißt. Wir haben uns auch nicht angeschaut. Aber das ist ja auch ein typischer Fall. Früher war es schöner. Aber derjenige, der jetzt auch nicht, der die Freude nicht hat, hat sie vorher auch nicht. Hat in der Regel auch vorher über diese fehlende Lebensfreude geklagt. Mit jedem Verlust, den der Mensch erleidet, macht sich die Hoffnungslosigkeit immer breiter. Und wir reden immer von dem natürlichen Menschen oder von dem geistlichen Menschen, der fleischlich lebt. Da ist kein Unterschied, ob jemand vom Neuen geboren ist oder nicht, wenn der vom Neuen Geborene fleischlich lebt. Das ist genauso wie ein Ungläubiger, sagt die Schrift. Das ist kein Unterschied. Der lebt fleischlich, der lebt fleischlich. Der hat Werke des Fleisches und der hat der Werke des Fleisches. Nur der Neugeborene hat die Möglichkeit, geistig zu wandeln, der andere nicht. Aber wenn er es nicht tut, hat er davon gar nichts. Jüngere Menschen sind vor dieser Hoffnungslosigkeit auch nicht gefeit. Viele von ihnen leiden unter vielerlei Mangel, sei es in der Beziehung, im Elternhaus, in der Schule, an der Uni oder in der Ausbildung. Sie finden sich vielleicht unattraktiv, liegen gelassen, unbeachtet, unerwünscht, uncool, gemobbt, nicht geliebt, etc. Das finden wir bei 5-Jährigen, bei 10-Jährigen, bei 15-Jährigen, bei 20-Jährigen, bei 25-Jährigen. Einige sind neidisch, dass sie nicht so viel Geld haben wie andere. Sehen ihre Lebensfreude nur im Erwerb des materiellen Wohlstands. Wir denken schon mal, was er für Klamotten hat oder was sie für Klamotten hat. Fährt ein Auto, feiert, gibt alles aus, ich habe gar nichts. Ja, da kann ich natürlich nicht froh darüber sein. Und haben keine Hoffnung auf eine Besserung und somit keine Lebensfreude. Es ist zum Teil so, ich weiß nicht, ob der Begriff Hartz IV inzwischen abgeschafft wurde, aber hat sich mindestens, sagt die Politik, gewisse Statistiken, Hartz IV-Dynastien entstanden. Wenn der Vater Hartz IV-Empfänger oder die Mutter ist, sind die Kinder automatisch Hartz IV. Da sieht man, dass man in eine gewisse Spirale hineinkommt und sich einbildet, man kann aus dieser Spirale nicht mehr raus. Für den natürlichen Menschen mag das zutreffen. Manche suchen ihre Hoffnung in der Flucht vor der eigenen Realität, ja in der virtuellen Welt, und stürzen weiter ab. Man kann sich natürlich als schönen Prinzen jetzt in der virtuellen Welt darstellen. Wenn man ungeliebt, unbeachtet, unattraktiv und so weiter so sich empfindet, kann man als wunderbar begehrter, geliebter, gesuchter Prinz leben in der virtuellen Welt. Möchte man in dieser natürlichen Welt nicht mehr erscheinen. Und es sind nicht wenige, die kaum noch essen oder trinken, vergessen sogar eine normale physische Welt komplett und bleiben 24 Stunden in der virtuellen Welt. Sie wollen nicht mehr zu der realen Welt zurückkehren. Alte wie Junge klagen über die Ungerechtigkeit in dieser Welt und sehen ihr eigenes Leben als eine Qual und wiederholen laufend ihr Murren über ihr Schicksal. Ist alles ungerecht. Egal, wo man hinschaut, ist ungerecht. Ja, sie meinen, die anderen haben es besser. Haben es immer besser. Die anderen haben es immer besser. Sie sind gesünder, sie sind schöner, gescheiter, wohlhabender. Sie können sich fast alles leisten. Sie können jeden Gipfel erklimmen, den sie möchten. Sie haben keine Hoffnung, dass sich ihre Situation in diesem Leben zum Besseren wenden wird und erkennen dabei, dass sie vom Neid zerfressen werden. Wenn jeder, der um mich herum besser hat als ich, und ich murre über meine Situation, dann ist das völlig normal, fleischlich, dass ich die Werke des Fleisches, und da gehört auch Neid dazu, und Neid zerfrisst einen selbst. Kommen wir nicht rein, jetzt. Ein jüngerer Mensch schrieb uns vor einiger Zeit Folgendes. Mein Zustand kann als überfordert bezeichnet werden. Jobwechsel, Dauerbelastung und Beziehungsprobleme. Wenn der Corona-Wahnsinn vorüber ist, dann wird es mir besser gehen. Wenn meine Ausbildung vorbei ist, dann wird es mir besser gehen. Einige Zeit später schrieb die gleiche Person Folgendes. Mein Zustand hat sich leider nicht verändert. Corona ist zwar vorbei und die Ausbildung ist abgeschlossen, aber die Herausforderungen im Job und nach ein paar Jahren nicht weniger, sondern eher mehr geworden. Das gilt genauso für meine Beziehungsprobleme. Meine Hoffnung, dass alles besser wird, hat sich nicht erfüllt. Inzwischen kann ich sagen, dass ich kaum noch aufnahmefähig bin. Ich habe Gedächtnisprobleme und ich bin schnell überfordert. Meine offenen Baustellen sind mehr und nicht weniger geworden. Ich bin nahezu ausgebrannt. Ein Hilferuf. Aber du kannst einem nur helfen, wenn er sich helfen lassen will. Du kommst an jemanden vorbei, der ist in der Grube, der kann sich selber nicht retten. Kannst du deinen Arm ausstrecken? Du brauchst nur auch seinen Arm ausstrecken, dann kannst du ihm helfen. Nein! Kannst du nicht machen. Will ich nicht. Der Apostel Paulus geht auf das Thema Hoffnung und deren Auswirkung auf unsere Lebensfreude gleich zu Beginn seines ersten Briefes ein, den wir im dritten Punkt dieser Botschaft gemeinsam anschauen wollen. Hier wollen wir den Apostel Paulus oder von ihm lernen, was er zum Thema Hoffnung schreibt. In Römer 8. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das ist so herrlich. Wir wissen, was er für Leiden hatte. Also ich habe einige Sachen aufgelistet, die sind wirklich nicht so dramatisch, auch wenn sie dramatisch klingen, wie die Leiden der Apostel Paulus hatte. Verfolgung nonstop. Eigene Gemeinden haben ihn verlassen, angegriffen, verleumdet, gesteinigt, gefoltert, fast gestorben, nichts mehr sehen können. Denn, und trotzdem, sagt er, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu unserer Hoffnung in der Zukunft, die uns, an uns geoffenbart werden soll, in Zukunft. Weil, wenn er sagt, wenn wir diese Hoffnung nicht haben, ja, dann bin ich ein elender Mensch. Wie soll ich das Ganze eigentlich ertragen? Dann mache ich gleich eigentlich am liebsten ein Ende und dann habe ich alles hinter mir. Denn auf Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Was ich jetzt habe, ist keine Hoffnung. Was ich habe, habe ich. Die Hoffnung ist, was ich noch nicht habe. Das ist ein Ereignis, was auf mich wartet in der Zukunft oder was eintreten wird in der Zukunft. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Also, wir erwarten etwas in der Zukunft. Also die Hoffnung ist das, was wir in Zukunft erwarten und nicht das, was wir jetzt sehen bzw. haben. Wenn das in Zukunft Erwartete nicht sicher ist, dann haben wir keinen bleibenden Frieden und somit keine bleibende Freude, weil wir trotz unseres Engagements und unseres Einsatzes nicht sicher sein können, dass wir das Erwartete erlangen können. Und wir haben uns gestern unterhalten, Clara und ich, über die Hoffnung. Ich sage mal, wer kann irgendetwas sagen, was Irdisches, was sicher eintreten wird. Egal was. Nichts. Ja, ich bekomme ein neues Auto. Ja, das ist nicht sicher. Ja, ich werde mein Abitur machen. Es ist nicht sicher. Ich werde einen Partner finden. Es ist nicht sicher. Wir werden heiraten. Es ist auch nicht sicher. Gar nichts ist sicher. Deshalb hat man auch eher Angst vor dieser Unsicherheit. Ja, die und die Krankheit würde ich nie haben, auch nicht sicher. Da hat man Angst. Der hat Angst, der eine hat Angst vor der Krankheit, der andere hat Angst, dass der Partner wegläuft. Der andere hat Angst, dass er den nächsten Geschäftsabschluss nicht erledigen kann. Und die Ängste sind ohne Ende. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ah, jetzt sehen wir schon. Da gibt es eine Hoffnung, die auch stirbt. Deshalb spricht der Apostel Petrus von der Lebens- oder lebendigen oder von der sicheren Hoffnung, die nie stirbt. Warum? Wird man sehen. Unsere Hoffnung ist die zukünftige Herrlichkeit. Und wo ist sie? Er sagt, sie ist bei Gott. Gott hat sie für uns aufbewahrt, bei sich selbst. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir das glauben oder nicht. Wenn du es glaubst, dann hast du sie. Wenn du es nie glaubst, dann hast du sie nicht. Da sitzen Gunti und Sergio hier und ich sage beiden etwas, was sie in einer Stunde bekommen werden. Was Wunderbares. Und wenn der Gunti mir glaubt, dann freut er sich. Er sagt, wenn er das sagt, dann ist es sicher. Ich habe die Erfahrung gemacht mit ihm. Ich kenne ihn. Dich zu kennen, ist das Allerwichtigste, haben wir gesungen. Ist das Höchste meines Lebens, dich zu kennen, Gott. Wenn man Gott kennt, dann glaubt man ihm. Wenn man ihn nicht kennt, dann glaubt man ihn nicht. Oder man hat ihn entlarvt als Betrüger. Aber wenn man ihn kennt, dann glaubt man ihm. Und wenn der Sergio sagt, bestimmt will er mich reinlegen. Das ist eine Falle. Der eine freut sich und der andere überlegt, was könnte das für eine Falle sein? Sowas gibt es ja gar nicht, dass ich sowas bekomme. Die gleiche Aussage, das gleiche Ereignis wartet auf beide und die Zusage gilt für beide. Der eine glaubt es, der andere glaubt es nicht. Wir können natürlich die Rollen vertauschen, dass niemand beleidigt ist, gell? Also, wenn wir diese Erwartung nicht sicher haben, dann haben wir diese Freude und den Frieden nicht. Wenn das in Zukunft Erwartete aber sicher ist, dann haben wir einen bleibenden Frieden, somit eine bleibende Freude, weil wir trotz unseres Engagements und unseres Einsatzes sicher sein können, dass wir das Erwartete erlangen werden. Daher ist es von elementarer Bedeutung zu wissen, welche Hoffnung wir haben. Haben wir die Hoffnung dieser Welt? Die sagt, ja, schauen wir mal, ja, und jetzt ist es schlimm, aber morgen wird es passieren. Morgen kommt und passiert wieder nicht. Ja, nächste Woche, dann passiert wieder nicht. Leere Versprechungen andauernd. Ja, aber nächsten Monat, aber auch nicht. Ja, bis zum Jahresende ist ja wieder nicht. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Da stirbt die eine, dann weckt man neue Hoffnung auf, damit man wieder irgendeinen Faden hat, an dem man sich hängt, um sich über den nächsten Tag oder nächste Woche zu retten. Eine sichere und somit eine lebendige Hoffnung. Oder eine unsichere und somit eine tote Hoffnung. Wir wollen uns prüfen jeden Tag, was ist unsere Hoffnung? Ist sie eine sichere Hoffnung, lebendige oder unsichere und tote? Ja, wie gibt es eine tote Hoffnung? Ja, natürlich, wenn sie irgendwann stirbt, dann ist sie tot. Stirbt zwar zuletzt, meint der Mensch, aber manchmal stirbt sie viel schneller, als man denkt. Für den nächsten Punkt ist die Freude oder Lebensfreude ein Phantom. Für die meisten Menschen ja. Sie jagen einem Phantom hinterher. Solange die Menschen keine sichere bleibende Hoffnung und damit ein starkes Fundament für ihr Leben haben, können sie keine stabile Lebensfreude entwickeln. Liebe Geschwister, jetzt könnte sich der ein oder andere in den oben beschriebenen Situationen wiederfinden oder auch nicht. Viele fragen sich, wie können sich gläubige Christen in solchen Situationen befinden, dass sie keine Freude haben? Ich bin doch vom Neuen geboren, fühle mich trotzdem elend. Wie kann das sein? Sie sind doch vom Neuen geboren und haben den Heiligen Geist. Wie kann es sein, dass ihnen die Lebensfreude fehlt? Sie haben den Geist Gottes in sich, haben keine Lebensfreude? Die Antwort ist sehr einfach. Auch ein wiedergeborener Mensch, der den Heiligen Geist zwar hat, kann geistlich oder auch fleischlich wandeln. Der Heilige Geist ermöglicht uns, dass wir im Geist zu wandeln, dass wir im Geist wandeln können, aber kann uns nicht zwingen. Gott hat uns unseren freien Willen nicht weggenommen. Wir können immer noch im Fleisch wandeln. Wandelt der Gläubige fleischlich, so ist sein Leben genauso wie das eines Ungläubigen. Und er wird die Werke des Fleisches in seinem Leben ernten. Galater 5, 19 bis 21 lesen wir über einige Eigenschaften dieser Werke des Fleisches. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit. Ja, macht das auch ein neugeborener Mensch? Ja, so steht es. Wenn er im Fleisch wandelt, dann macht er das. Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen. Da können wir überall sehen, hoppla, Fallen, 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 Fallen. Das sind so viele Fallen. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht im Fleisch wandeln. Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das heißt, wenn der Gläubige auch im Fleisch wandelt und dabei bleibt, der wird am Ende auch alles verlieren. Diese Gesinnung und die daraus folgenden Werke des Fleisches machen jeden Menschen unglücklich. All diese Werke des Fleisches, was wir jetzt gerade gelesen haben, machen die Menschen nicht glücklich, sondern unglücklich. Machen ihn nicht froh, sondern unfroh. Die einzige Lösung für diese äußerst elende Situation ist die Umkehr zu Gott und die Entscheidung, im Geist zu wandeln. Erst dann wird der Gläubige die wahre Lebensfreude entwickeln, denn die Freude ist eine Frucht des Wandelns im Geist. Galater 5, 22, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und das hängt sehr stark zusammen, was wir für eine Hoffnung haben. Ist unsere Hoffnung in irdischen Dingen, dann ist sie immer wackelig. Du bist deine Hoffnung nicht mehr sicher. Du hast immer Angst, dass das Erwartete doch nicht eintritt. Ja, mein Partner ist unterwegs. Wenn mein Partner eine andere, attraktivere Person trifft, die bessere Eigenschaften hat, ist sie vielleicht weg. Ja, wenn das deine Hoffnung ist, dann musst du immer den Partner begleiten. Darf nicht mehr der Partner allein gehen. Oder meine Hoffnung ist, wenn der Geschäftsabschluss passiert, dann ist alles okay. Und dann lebst du in Angst. Eventuell passiert das nicht. Und wenn aber die und die Situation vorbei ist, dann ist mein Leben anders. Ist auch nicht sicher, dass sie vorbei ist. Wandeln wir im Geist bedeutet, dass wir erkennen, dass wir für Gott erkauft sind und seinem Willen entsprechend leben. Wenn unsere Hoffnung die zukünftige Herrlichkeit ist, dann haben wir nur eines zu tun, solange wir hier leben. Treu zu sein. Gott treu zu sein. Sein Willen zu tun. Nur, und nichts anderes. Ja, jetzt ist mein Ohr weg. Ja, ist das Ohr weg. Und das Problem. Dann dienst du Gott mit dem zweiten Ohr. Das Bein ist weg. Das ist doch nicht wichtig jetzt. Natürlich ist man nicht froh, wenn man nur einbeinig unterwegs ist. Da ist der Reinhold viel schneller auf dem Berg. Müssen wir schauen, ob wir irgendwie einen Roboter einsetzen. Aber das ist ja nicht unsere Hoffnung, dass wir schneller als die anderen auf dem Berg sind oder schneller als die anderen beim Schwimmen, sondern unsere Hoffnung ist die zukünftige Herrlichkeit, die auf uns wartet, die Gott für uns aufbewahrt hat. Und wenn das unser Fokus ist für unser Leben, für unsere Hoffnung, dann ist alles andere so unbedeutsam, wie der Apostel Paulus und auch der Apostel Petrus sagen, das ist sowas von unwichtig. Das fällt doch gar nicht ins Gewicht. Ja, wir haben mich gesteinigt. Und er lag da wie ein Toter. Und deshalb haben sie ihn nicht mehr gesteinigt, weil er sagt, er ist gestorben. Und da kann man sich vorstellen, wie angenehm das ist, wenn man gesteinigt wird. Und er sagt, fällt doch nicht ins Gewicht. Muss man sich vorstellen. Wer im Geist wandelt, ist hoffnungsfroh. Hoffnungsfroh zeigt uns, dass Hoffnung und Freude zusammenhängen. Und wie schaut der hoffnungsfrohe Mensch aus? Er ist voller Optimismus, weil er eine sichere Hoffnung hat. Er ist immer optimistisch. Warum? Aber auf mich wartet das Herrlichste, was man sich vorstellen kann oder gar nicht vorstellen kann. Also was wollen wir noch? Mehr Optimismus haben. Optimismus und Pessimismus ist auch mit der zukünftigen Sachen verbunden. Man ist pessimistisch, oh, da geht es jetzt nur bergab. Es gibt so viele Menschen, die ich in den letzten Jahrzehnten getroffen habe, die immer prophezeien, dass alles bei uns Bach runtergeht. Wir sind dekadent geworden. Jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt ist vorbei. Und 5 Jahre später ist immer noch, jetzt ist aber vorbei. Und dann sind sie sauer, dass 5 Jahre später immer noch vorbei ist, aber jetzt ist vorbei. Die Regierung ist böse, die Mitarbeiter sind böse, die Kollegen sind böse, die Menschen sind alle böser geworden als früher. Und dann sind wir optimistisch, dass Gott das, was jetzt gut ist, bewahren wird und was schlecht ist, besser machen wird. Nicht an uns. Er kultiviert nicht den Pessimismus seines Umfeldes, weil die Pessimisten, die sind nicht in der Minderheit, auch wenn sie sich nicht outen, weil eine schlechte Nachricht viel angenehmer ist zum Hören oder verbreitet sich viel schneller. Die Leute werden aufmerksamer als eine gute Nachricht. Nur Bad News sind Good News, lernen die Journalisten im ersten Semester. Aber wir sollen uns nicht anstecken lassen von den Bad News. Er sucht deshalb auch nicht laufend nach Gründen, weshalb demnächst alles noch schlimmer wird. Er hat Freude an der Gemeinschaft des Heiligen Geistes und somit Freude an der Gemeinschaft mit seinen Geschwistern. Ja, ich habe die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, aber mit den Geschwistern nicht. Ja. Dann sind sie nicht deine Geschwister. Weil wenn sie deine Geschwister sind, dann musst du die Gemeinschaft mit ihnen haben. Wer Freude an der Gemeinschaft mit seinen Geschwistern hat, wird dieser Gemeinschaft die höchste Priorität in seinem Leben einräumen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes muss die höchste Priorität in unserem Leben haben. Weil ohne die Gemeinschaft des Heiligen Geistes wir nicht in der Lage sind, im Geist zu wandeln. Entweder Gemeinschaft des Heiligen Geistes oder Gemeinschaft der Welt. Ja, eigentlich mit Reinhold kann ich es noch gerade ertragen, aber mit den anderen schwierig. Ja, dann sind sie, entweder bin ich nicht im Leib oder sind sie nicht im Leib, wenn ich sie nicht ertragen kann. Wir hören leider oft von Gläubigen Ausreden, warum sie an der Gemeinschaft des Heiligen Geistes nicht teilnehmen können. Diese Aussagen sind Ausdruck des Wandels im Fleisch und nicht im Geist. Wer im Fleisch wandelt, wird laufend nach Gründen suchen, um die Gemeinschaft mit den Geschwistern fernzubleiben. Solche Gründe klingen häufig so. Mir geht's heute nicht gut. Kann ich nicht dabei sein. Wie der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, ja, wie viele zur Gewohnheit gemacht haben, ihre Versammlungen zu versäumen. Da gibt es natürlich, und auch der Vater, der zur Hochzeit seines Sohnes eingeladen hat, und da kamen diese Antworten auch. Mir geht es heute nicht gut. Ich bin heute von der Arbeit erschöpft. Jetzt muss ich nochmal solche Vorträge mir anhören. Na, das tue ich mir nicht an. Ich habe im Moment viel zu tun, viel wichtiger als das Wort Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit den Geschwistern. Ich habe heute Besuch bekommen. Der Besuch ist wichtiger. Ich kann den Besuch noch zu Hause sitzen lassen, wegen euch. Ihr seid aber richtig eingebildet, dass ihr wichtiger seid. Ich muss lernen, ich habe demnächst eine Prüfung. Ja, vorher war ich beim Fußballspielen, aber ich kann ja alles machen. Ich kann jetzt nicht in die Prüfung durchfallen, nur weil ich euch sehen soll. Ich bin zwar ein Glied am Leib Christi, aber funktioniere im Moment nicht. Und warum ich nicht funktioniere, brauche ich niemanden zu erklären. Bin doch nicht euer Knecht, muss mich auch nicht rechtfertigen dafür. Also seid ruhig und fragt nicht nochmal. Solche Gründe klingen häufig so weiter. Ich befinde mich momentan in einer herausfordernden Phase. Ich bin im Loch und ich finde keinen Ausgang. Und wie soll ich mit euch zusammenkommen? Ich bin im Loch. Ich muss heute das schöne Wetter nutzen und in die Natur gehen, wandern oder Radfahren. Oder Motorrad fahren oder Auto fahren. Ich habe mir Cabrio extra gemietet, durch die Berge zu fahren. Und ihr redet von der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und so weiter und so fort. Wer so lebt, betrügt sich selbst, beraubt sich der Lebensfreude und läuft Gefahr, sein himmlisches, ewiges Erbe zu verlieren. Der Apostel Paulus sagt, dass derjenige, der im Fleisch wandelt, das Reich Gottes nicht erben wird oder erben wird. Wer also im Fleisch wandelt, braucht sich nicht zu wundern, dass er keine Lebensfreude hat. Ich gehe jetzt an die frische Luft. Versäume die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und gehe auf den Berg. Da kann ich keine Freude haben. Wenn ich den Heiligen Geist in mir habe, dann wird er mich ermahnen, der wird mich so traurig machen, wie er traurig ist, dass ich sofort umkehre und Gemeinschaft mit meinen Geschwistern habe. Ja, jetzt dürfen wir überhaupt nicht mehr. Ja, natürlich, wenn einer krank ist, ist ja kein Problem. Aber ist die Sehnsucht da? Wenn ich verreist bin irgendwo, dann ist auch kein Problem. Aber einfach mal joggen zu gehen, weil die Sonne scheint. Der Heilige Geist ist nicht erfreut. Und er wird mich traurig machen. Wenn ich ihn nicht habe, dann kann ich natürlich versuchen, mal meine Freude dort zu finden. Jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt, wie wir die wahre Freude herausfinden können. Wohl dem, der hoffnungsfroh ist und sich in den oben beschriebenen Situationen nicht wiederfindet. In diesem Ausdruck hoffnungsfroh verbindet sich die Hoffnung und die Freude. Die wahre sichere Hoffnung und die wahre sichere Freude sind unzertrennlich. Wer nicht eine sichere Hoffnung hat, auf die man sich 100% verlässt, wird keine sichere Freude haben im Leben. Er wird immer wieder von neuen Herausforderungen, die zur gleichen Zeit kommen oder hintereinander kommen, betrübt sein, besorgt sein, traurig sein. Er wird nicht die Kraft finden, die Freude in seinem Leben zu bewahren. Ein Mensch, der hoffnungsfroh ist, ist stets in froher Erwartung und vom Optimismus erfüllt. Was ist die frohe Erwartung? Dass wir bei Gott, dem Vater, sind und diese Herrlichkeit, die er für uns aufbewahrt hat, entgegenzunehmen. Ja, da ist ein langer Weg vielleicht oder ein kurzer Weg, wissen wir nicht. Vielleicht ist es nur noch 2 Stunden. Wir sind mal so weit. Aber allein diese Freude erfüllt uns, dass wir die 2 Stunden locker überbrücken können. Und zwar nicht faul, sondern fleißig und treu. Und vielleicht sind 20 Jahre, vielleicht 30 Jahre, vielleicht 40 Jahre. Mose hat 120 gelebt, heute leben die Leute länger angeblich, weil die Gesundheit so besser geworden ist. Man weiß es nicht, wie lange es dauert. Früher gab es nicht so gute Medizin. Der Apostel Paulus betont in seinem ersten Brief dieses wichtige Thema. Er schreibt unter anderem über eine überwältigende und jubelnde Freude in Verbindung mit der sicheren Hoffnung. Das ist ja unbeschreiblich. Es ist nicht nur fröhlich, eine überwältigende und jubelnde Freude. Da müsste jeder, der 1 plus 1 zählen kann, sagen, ho, wo ist sie? Wie kann ich sie haben? Aber das setzt Glaube voraus. Das setzt Glaube voraus. Ich habe bewusst die neue Genfer Übersetzung genommen, weil der Begriff sicherer hat mir so gut gefallen. In der anderen Übersetzung heißt lebendige. Wir können sagen sichere und, oder unsichere Hoffnung oder lebendige oder tote Hoffnung. Weil alles andere ist eine tote Hoffnung. Wird nichts. Der eine klappt, der andere klappt es nicht. Die meisten klappen. Die meisten Hoffnungen klappen nicht, einige klappen es, aber wieder anders als man erwartet, tote Hoffnung, unsichere Hoffnung. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, das ist ja ein wunderbarer Brief, der ein oder andere, der das mag, kann nachher, heute Nachmittag nochmal diese Passagen, diese Verse lesen, jedes Wort an sich ist so bewegend. Von Gott erwählt, das ist schon, wenn man uns das anhört, wir sind von Gott erwählt, die als Fremde in dieser Welt, noch eindeutiger, fühlen wir uns als Fremde in dieser Welt? Ja oder nein? Wenn nein, oh, da haben wir ein Problem. Daher geht es schon mal los, dass wir uns nicht wundern, dass wir keine Freude haben. Warum? Weil wir nicht Fremde in dieser Welt sind. So leben wir wie in dieser Welt. Über die Provinzen, Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen. Gehorsam, treu, Gehorsam. Diese Phase, die vor uns liegt, werden wir gehorsam durchlaufen. Mit allen, wir haben schon mal eine Botschaft gehabt über die Anfechtungen, Versuchungen und so weiter, die kommen. Jesus Christus hat auch seine Versuchungen gehabt. Aber gehorsam, überwunden und überschritten. Und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden im reichsten Maße. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Auch da, wie der anderen Apostel, fängt er seinen Brief gleich mit der Klarstellung, der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Was der Jesus Christus selbst sagt, mein Gott und mein Vater, euer Gott und euer Vater, sagt ihr auch, Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind vom Neuen geboren. Und jetzt haben wir eine sichere und Elberfelder sagt, lebendige Hoffnung. Was ist diese Hoffnung? Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Und wenn wir glauben, dass Gott das kann, ja, sicher geht es nicht mehr. Und noch mehr Freude zu haben, geht auch nicht. Was willst du noch mehr? Ein makelloses Erbe. Unvergängliches. Und wird euch, die ihr glaubt, da sehen wir hier, nur wenn ihr glaubt natürlich, wenn ihr nicht glaubt, dann sagt ihr, ja, das ist ein Blödsinn. Haben wir nichts davon. Dann kann er schreiben, wie er will. Und glaubt, wie wir gesprochen haben, wenn zwei der gleiche Wort hören, der eine glaubt, hat er diese Freude und die volle Erwartung und der andere überlegt sich, ja, irgendein Problem steckt drin, das kann doch nicht sein. Dass Gott uns auserwählt hat vor der Erschaffung der Welt und bereitet für uns die Wohnung und hat für uns ein unvergängliches, makelloses Erbe. Seine eigene Herrlichkeit wird er uns geben. Und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Und nicht nur zu lächeln. Jubeln! Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Das ist schon fast gleiche Wortwahl, wie Apostel Paulus in Römer 8 sagt. Wo ist das Problem? Ja, ein bisschen Probleme jetzt. Jubeln! Während ihr diese Probleme habt, könnt ihr jubeln. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, deshalb soll man jubeln, haben wir schon die Gelegenheit. Ohne diese Probleme hätte man diese Gelegenheit nicht gehabt. Wofür? Euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch der Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Er hat ihn gesehen, wir ihn nicht. Und trotzdem liebt ihr ihn. Und wir wissen, Jesus lieben heißt, seine Gebote zu halten. Ihr vertraut ihm. Und wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt, daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die zukünftige Herrlichkeit widerspiegelt. Also wenn wir auf diese zukünftige Herrlichkeit, heute hat uns Reinhold kurz einen Einblick in der Offenbarung gegeben über den Thronsaal Gottes. Wenn wir das glauben, dann haben wir eine überwältigende Freude. Und diese Freude ist ein Spiegel dessen, was wir im Glauben jetzt schon sehen, aber im Glauben, was zukünftig ist. Liebe Geschwister, lasst uns an der Gemeinschaft des Heiligen Geistes festhalten, indem wir unsere Versammlung nicht versäumen, sondern mit Freude und Liebe zu unseren Geschwistern daran teilhaben. Wenn wir die Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit unseren Geschwistern, die wir sehen, nicht haben, dann können wir doch nicht behaupten, dass wir Gott lieben, den wir nicht sehen, aber Gemeinschaft mit ihm haben. Apostel Johannes sagt in seinem Brief, im ersten Brief, Kapitel 4, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Eigentlich, den Reinhold liebe ich, aber ihn zu sehen, mit ihm zusammen zu sein, ist schon eine Herausforderung. Möchte ich eigentlich nicht. Dann liebe ich ihn doch nicht. Wenn ich seinen Namen höre, geht mein Puls nach oben. Soll ich mit ihm jetzt stundenlang verbringen? Oder mit Burkhard? Aber wenn ich ihn wirklich liebe, dann warte ich, wann kommen wir zusammen. Nur in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die wir zwar auch individuell, aber insbesondere im Leib Christi haben können, haben wir eine sichere oder die sichere Hoffnung und somit die Lebensfreude, die Welt vergeblich sucht. Lasst uns im Christus fest verwurzelt sein, dann werden wir eine überwältigende, überströmende und jubelnde Lebensfreude bis in die Ewigkeit haben. Weil wir alle die gleiche Lebensfreude haben. Die steckt uns dann gegenseitig an und fangen mal an zu jubeln. Und wenn einer ein Problem hat, tragt man das mit, sagt, komm, das ist doch nicht so wichtig im Vergleich zu dem, was auf uns wartet. Amen. Wir verabschieden uns von den Zuschauern und Zuhörern im Netz, wünschen Gottes Frieden und Gottes Gnade und bis zum nächsten Mal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.